ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Das wirtschaftliche Herz Hamburgs, das ist der Hamburger Hafen. So ist das seit Jahrzehnten. Aber bleibt das auch so? Wie wird sich der Hafen im Jahr 2025 entwickeln? Was bedeuten weltpolitische und weltwirtschaftliche Risiken für uns hier in Hamburg? Wir haben zwei Experten eingeladen, die bestens vertraut sind mit den Fragen der Hafenentwicklung und mit allem, was dabei eine Rolle spielt.
Zu Gast sind Jan Tiedemann, er ist Chefanalyst beim Branchendienst Alpha Liner, und Jan Ninnemann. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HSBA mit dem Schwerpunkt maritime Logistikketten.
Wir wollen ausführlich darüber sprechen, was uns in Sachen Hafen und Schifffahrt in diesem Jahr erwartet. Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3662. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Liemann. Moin.
Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, das erste echte neue Hafenkonzert, und wir blicken voraus auf das Jahr 2025. Zu Gast sind Jan Tiedemann, Chefanalyst beim Branchendienst Alpha Liner, und Jan Ninnemann, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der HSBA, der Hamburg School of Business Administration. Schön, dass Sie da sind, meine Herren.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Herr Ninnemann, vielleicht fangen wir mit Ihnen mal an. Was macht ein Professor, der sich mit Logistik an der HSBA beschäftigt? Wie ist Ihre Beziehung zur Schifffahrt? Wie muss ich mir da Ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit vorstellen?
Ja, ich habe natürlich unterschiedliche Hüte auf an der HSBA. Ich bin natürlich als Dozent in unserem Studiengang Logistics Management tätig. Ich habe dort viele Studierende aus dem Hafenumfeld auch, das heißt aus Reedereien, aus Hafenumschlagbetrieben. Ich bin aber, wie es an der Fachhochschule so üblich ist, nur die Hälfte der Zeit an der Hochschule tatsächlich. Die andere Hälfte der Zeit bin ich noch beratend tätig. Das heißt, ich führe eine kleine Unternehmensberatung, die ihren Schwerpunkt hat im Bereich strategische Hafenentwicklung. Und dort beraten wir Hafenunternehmen, Port Authorities, Reedereien in strategischen Fragestellungen.
Den Hafen also oder die Häfen voll im Blick. Jan Tiedemann, Chefanalyst beim Branchendienst Alpha Liner. Was tut ein Chefanalyst?
Was tut ein Chefanalyst? Er analysiert natürlich, also die Schifffahrt im weitesten Sinne und für uns speziell die Containerschifffahrt. Was wir machen, wir sind eigentlich bekannt in der Schifffahrt für ein Produkt. Das ist das Produkt Alpha Liner. Das ist eine Plattform, in die man sich einloggt und die einfach erklärt, alles an Daten und Informationen hat, was Sie brauchen, um in der Schifffahrt ihr Geschäft zu machen. Das ist eine Schiffsdatenbank, in der Sie sehen können, wie viele Schiffe es auf der Welt gibt, wem sie gehören, wer sie chartert. Das ist eine Datenbank mit Neubauten, mit Verkäufen, mit Routen, mit Häfen, wo Sie eigentlich alle Informationen rausziehen können, die Sie brauchen. Und im weitesten Sinne sind wir also ein Datenanbieter, aber auch eine Art Unternehmensberater. Zu uns kommen halt viele Kunden, das sind hauptsächlich Reeder, große Reedereien im Containerbereich, aber auch Häfen, Hafenbetreiber, Banken, Investoren. Und fragen uns um Rat und um unseren Ausblick auf die Schifffahrtsindustrie. Und das ist so unser Geschäftsmodell. Und wir sind im größeren Sinne Teil einer der großen Schiffsmaklereien in Hamburg, also oder auf der Welt, ein französisches Haus. Und das ist unser Ursprung. Wir kommen ursprünglich aus der Schiffsmaklerei, also Verkauf, Verscharterung von Schiffen. Aber wir machen seit 20 Jahren eigentlich eher Daten und Analyse.
Und Sie haben deshalb natürlich den Finger am Puls der Zeit und Sie wissen, wie die Lage ist. Ist die Stimmung, man hört es aus der Wirtschaft allgemein in Deutschland, eher mäßig? Ist das in der Schifffahrt anders?
Also wenn wir von Schifffahrt sprechen, spreche ich ja immer speziell von der Containerschifffahrt, also von der Linienschifffahrt. Da ist die Stimmung aktuell sehr gut. Die Schifffahrt ist traditionell immer sehr, sehr zyklisch. Es gibt viele furchtbare Jahre, in denen kein Geld verdient wird, und dann gibt es wieder Jahre, da stehen alle Sterne in der richtigen Konstellation und es wird sehr gutes Geld verdient. Und das Jahr 2024, das jetzt abgeschlossen wurde, war so ein Jahr für die Linienschifffahrt. Man könnte sagen, natürlich gibt es massenweise Probleme. Da brauchen wir nicht drüber reden und wir werden sicherlich noch drauf kommen, welche Probleme es aktuell alle gibt, von A bis Z, etliche. Aber es gibt teilweise auch Konstellationen, in der die Schifffahrt von diesem Problem in gewisser Weise profitiert, weil zum Beispiel durch bestimmte Effekte die Tonnage knapp wird. Und wenn die Tonnage knapp wird, steigen die Preise. Und da gibt es Konstellationen, wo es, obwohl die Jahre als schwierig durchaus zu bezeichnen sind, die Schifffahrt am Ende relativ gut bei rauskommt. Und da sind wir in diesem Jahr gewesen oder im letzten jetzt abgeschlossenen Jahr. Allerdings ist dann die Frage, wie lange das trägt. Natürlich könnten wir 2025 irgendwann schon auch die globalen Probleme gehen dann nicht spurlos an der Schifffahrt vorbei.
Die Schifffahrt hat ja direkte Auswirkungen auf die Entwicklung der Häfen, Jan Ninnemann. Wie sieht's denn mit dem Hamburger Hafen aus 2025? Wird's ein gutes Jahr? Stichwort Arbeitsplätze, Umschlagszahlen. Kann man da schon was voraussehen?
Ja, ich glaube, dass es im letzten Jahr gelungen ist, einige wichtige Weichenstellungen für den Hamburger Hafen auf den Weg zu bringen. Es sind wichtige Entscheidungen getroffen worden, Stichwort Planfeststellungsverfahren Steinwerder Süd, Westerweiterung, Eurogate, das Thema Köhlbrandbrücke. Natürlich dauern einige Dinge noch, aber es sind erstmal wichtige Weichenstellungen getroffen worden. Ich glaube, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Natürlich, wenn man sich die Situation des Hamburger Hafens über die letzten 5 bis 10 Jahre anschaut, sieht man, dass der Hamburger Hafen stagniert, dass es keine Wachstumsstory gibt und das wird sich sicherlich im neuen Jahr auch nicht ändern. Insofern bleiben viele Herausforderungen und viele ungelöste Aufgaben, aber einige wichtige Hausaufgaben sind im letzten Jahr gemacht worden und insofern kann man jetzt gemischt positiv auf die Zukunft blicken.
Über einen Punkt, wo der Hamburger Hafen wachsen will, nämlich mit der Reederei MSC, der weltgrößten Reederei, wollen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher reden, hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Wir blicken mit 2 Experten im Studio auf die mögliche Entwicklung des Hamburger Hafens und der Schifffahrt in 2025, also in diesem gerade begonnenen neuen Jahr. Es war das Thema, was den Hamburger Hafen wohl am meisten beschäftigt hat im vergangenen Jahr, nämlich der Einstieg von MSC bei der HALA. War es ein guter Deal, Jan Ninnemann, oder ist es eher zum Schaden für Hamburg?
Ja, die Antwort darauf ist nicht ganz einfach und man wird sicherlich erst in einigen Jahren dann sehen, was dieser MSC-Deal tatsächlich für den Hamburger Hafen bringt. Es gibt gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Die sind ja auch sehr breit diskutiert worden. Am Ende denke ich, es ist wichtig, dass der Hamburger Hafen einen neuen Impuls bekommt. Der Hamburger Hafen hat die letzten Jahre gerade im Containerumschlag stagniert und braucht unbedingt neue Impulse. Die Hamburger Politik hat lange nach einem Schlüssel gesucht und hat mit MSC jetzt diesen Schlüssel gefunden. Und man wird jetzt abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Natürlich führt ein Einstieg einer Reederei bei der HALA jetzt auch auf Holding-Ebene dazu, dass andere Reedereien, andere Allianzen sich neu sortieren. Es führt dazu, dass MSC vielleicht mehr Ladung an den Standort bringt. Es führt dazu, dass mehr Investitionen in den Hafen getätigt werden, die dazu führen und beitragen, die Produktivität zu steigern, vielleicht die Kosten zu reduzieren. Aber wie sich das genau auswirkt, das wird man erst in einigen Jahren sehen. Und man wird, wenn man die Zuflüsse, die durch MSC entstehen und die Abflüsse, die vielleicht durch andere Reeder entstehen, da wird man einen Strich drunter ziehen, wird man am Ende sehen, was hat es dem Hafen gebracht. Wichtig ist aber, es bringt dem Hamburger Hafen neue Impulse, weil jetzt auch andere Reeder vielleicht auf andere Terminalaktivitäten im Hafen schauen, überlegen sich dort zu beteiligen und insgesamt sieht man eben, dass dadurch Bewegung in doch eine relativ festgefahrene Situation kommt. Insofern ist es erstmal ein guter Impuls.
Jan Tiedemann von Alphaliner, MSC gilt ja als relativ verschlossenes Unternehmen, aber auch als sehr stark wachsendes Unternehmen. Vielleicht können Sie uns mal eine Charakterisierung geben, was ist von diesem Unternehmen zu erwarten? Sie kennen ja wahrscheinlich mehr als viele andere.
Ich kenne viele Menschen, die bei MSC arbeiten. MSC ist auch einer unserer Kunden. Ich glaube, was diese.
Daher werden Sie jetzt nichts Schlechtes sagen.
Ich werde nichts Schlechtes über die Reederei sagen, aber das ist nicht nur. Ich glaube, einige meiner Kunden, wenn die das jetzt hören, die würden lachen, weil ich über diese Kunden durchaus schon Schlechtes gesagt habe. Und übrigens, die HALA ist auch ein Kunde von uns und ich habe sicherlich die HALA in meinem Leben schon mehr als einmal kritisiert. Und das können die auch ab, solange man fair bleibt und Probleme, die es gibt, offen und das Gute und das Schlechte beides anspricht, das ist ja auch okay. Was MSC, glaube ich, besonders macht, ist, dass es eine relativ junge Reederei ist, die erst vor gut 50 Jahren, also 1970, 72, je nachdem, gegründet wurde von Gianluigi Aponte, einem Italiener, der die Reederei in der Schweiz gegründet hat, mit einem einzigen Gebrauchtschiff und die es immer in ihrer DNA hatte, anders als vielleicht alle anderen Reeder, aus eigener Kraft zu wachsen, aus Schiffe zu kaufen, Schiffe gebraucht zu kaufen, Schiffe einzustarten. MSC ist traditionell nie groß über Mergers and Acquisitions, über Zukäufe gewachsen, also Zukäufe von anderen Firmen. Sondern MSC hat immer versucht, sein eigenes Ding zu machen, also sozusagen auf eigenen Füßen zu stehen, ohne Partner. Wir sind allerdings in der Schifffahrt irgendwann an einem Punkt angekommen, wo das nicht mehr ging, um auf den großen Routen Asien, Europa, aber auch auf dem Pazifik ein ausreichend dichtes Netz an Liniendiensten anzubieten, mussten sie an irgendeinem Punkt in eine Allianz fahren. Kein Reeder, selbst der größte Reederei der Welt, damals Maersk zum Beispiel, konnte das nicht. Man hat sich Partner gesucht, man hat sich Partner suchen müssen. Und MSC, konnte man sehen, hat das gemacht auch, aber war vielleicht nie 100% glücklich damit, weil es in der Gesamtanlage dieser Reederei ist, dass man doch, obwohl man riesengroßes an Familienbetrieb ist, sagt, wir möchten für uns selber entscheiden, wir möchten nicht mit Partnern diskutieren. Und was sie jetzt besonders gemacht hat, ist, dass MSC als erste Reederei überhaupt die Größe erreicht hat, dass sie das jetzt wieder können. Dass sie also ab 2025, ab diesem Jahr, der erste große, wir nennen das Standalone-Carrier sind, der nicht auf Partnerschaften und Allianzen angewiesen ist. Und zur Orientierung, wir sprechen bestimmt nachher noch über die Partnerschaft von Maersk und Hapag-Lloyd. MSC ist jetzt Pi mal Daumen so groß wie Maersk und Hapag-Lloyd zusammen und ist, glaube ich, der Einzige, der das tatsächlich machen kann und hat dadurch diesen Vorteil der sehr kurzen Entscheidungswege. Man muss sich nicht mit jemandem besprechen, wenn man am Montagmorgen in Genf aufsteht und sagt, das ist eine gute Idee, das möchten wir machen, dann macht man das.
Jan Tiedemann, der Chefanalyst vom Branchendienst Alpha Liner. Wie das mit MSC weitergeht in Sachen Hamburg, das werden wir in ein paar Jahren sehen, ob die Umschlagszusagen eingehalten werden können. Über Hafeninfrastruktur reden wir gleich. Viel diskutiert die Entwicklung im Hamburger Hafen, wie das mit den Umschlagszahlen, gerade was Container angeht, in den nächsten Jahren weitergeht. Es gab optimistische Prognosen noch vor 10 Jahren, die konnten wegen diverser Krisen nicht eingehalten werden. Allerdings steht immer noch im Raume die Hafenerweiterung. Es gibt Hafenerweiterungsgebiete. Wie steht's denn mit der Westerweiterung des Hafens? Wie ist denn da der Stand der Dinge, Jan Ninnemann?
Ja, insgesamt macht es Sinn zu schauen, wie wird sich der Containerumschlag im Hamburger Hafen entwickeln und welche Kapazitäten brauchen wir dafür. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gab nach der Finanzkrise Prognosen, die davon ausgegangen sind, dass der Hamburger Hafen im Jahr 2025, das haben wir jetzt, 25 Millionen umschlägt. Wir sind bei um die 7 Millionen. Die letzte Seeverkehrsprognose, die vom Bundesministerium gerade veröffentlicht wurde im letzten Herbst, sieht knapp 12 Millionen TU für den Hamburger Hafen vor. Und auch das erachte ich für relativ optimistisch. Das heißt, wir werden sicherlich mittelfristig große Schwierigkeiten haben, die 10 Millionen TU-Marke zu knacken. Also nun ist die Frage, was bedeutet das für die Kapazitätsanforderungen im Hamburger Hafen? Wir sehen, dass in den letzten Jahren hier einiges passiert ist, obwohl die ganz großen Ausbaupläne, die es ja gab, teilweise eingefroren, teilweise verlangsamt worden sind. Wir sehen aber, dass gerade am Burchardkai, dem größten Containerterminal im Hamburger Hafen, massiv Kapazitäten entstanden sind, weil man einfach die bestehende Fläche effizienter nutzt durch Blocklager, durch Automatisierung und so weiter. Das heißt, wir haben am Burchardkai eine ausreichende Kapazität oder eine Kapazität von 4 bis 5 Millionen TU. Ähnliches haben wir am Eurogate-Terminal und um dann auf die Frage der Westerweiterung zurückzukommen, die spielt schon eine wichtige Rolle aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist die Westerweiterung ja planfestgestellt und das bedeutet, dass man irgendwann in den Vollzug kommen muss. Wenn man das nicht tut, dann verfällt der Planfeststellungsbeschluss. Also insofern ist es geboten, jetzt im laufenden Jahr hier erste Aktivitäten zu starten, damit man diesen rechtlichen Beschluss nicht verwirkt. Darüber hinaus hängt da dran natürlich auch nicht nur die Erweiterung des Terminals, sondern auch der neue Drehkreis oder die Erweiterung des Drehkreises, das aufgrund der Schiffsgrößenentwicklung wichtig ist. So, was bedeutet diese Westerweiterung? Sie bringt zusätzliche Kapazität, die wir in dem Maße eigentlich gar nicht brauchen. Sie schafft dem Hafen aber ein bisschen Luft zu atmen und auch weiter zu automatisieren. Denn gerade wenn wir auf das Eurogate-Terminal schauen, sehen wir, dass hier das Thema Automatisierung deutlich hinten ansteht. Das heißt, das, was am Burchardkai schon passiert ist, ist, Containerlager zu automatisieren, automatisierte Fahrzeuge im Betrieb zu nehmen, fehlt dort völlig. Das kann man auch nur sehr schwer im laufenden Betrieb machen. Das hat man in Burchard Kai gesehen. Insofern ist es eine gute Chance, auch für den Betreiber dort zusätzliche Flächen zu schaffen, zu entwickeln und dadurch ein bisschen Spielmasse zu haben, um andere Flächen dann im Nachgang zu bearbeiten und zu automatisieren.
Sie haben es gesagt, eigentlich braucht man die Fläche gar nicht. Man muss aber möglicherweise was tun, weil der Planfeststellungsbeschluss dann nicht mehr gilt. Der Hafen, das ist ja nicht nur Containerumschlag, sondern vieles, vieles andere mehr. Und wenn man auf die Flächen schaut, muss man da eher nicht mal neu sortieren. Denn zum Beispiel haben wir einen Kohlehafen und irgendwann steigen wir aus der Kohle aus. Also auch die Werften haben freie Kapazitäten, die sie jetzt untervermieten für viel Geld, während sie selber wenig Pacht zahlen. Muss man da nicht einfach mal neu strukturieren, neu sortieren, damit es effektiver wird?
Ja, definitiv. Der Hamburger Hafen stagniert, das haben wir schon mehrfach gesagt. Das heißt, der Hamburger Hafen braucht neue Wachstumsimpulse und braucht irgendwie eine Success-Story. Und die wird offenbar nicht im Container-Segment geschrieben. Also müssen wir nach anderen Dingen schauen. Da gibt es natürlich das große Thema Energiewende, was massive Chancen für alle deutschen Seehäfen mit sich bringt, um sich hier zu positionieren. Und auch im Hamburger Hafen hat man mit dem Projekt Sustainable Energy Port einen ersten Step hier gemacht. Man plant ein Importterminal für Ammoniak, das realisiert werden soll, noch bis 2030. Und das ist sicherlich ein guter Schlag in diese Richtung, zu schauen, wie kann man von der Energiewende profitieren, wie kann man hier neue Geschäfte an den Standort binden, wie kann man auch die bestehenden Bereiche, gerade im Bereich des Harburger Hafens, transformieren, um auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hier zu reduzieren. Insofern ist es wichtig, hier in die Transformation zu kommen. Und natürlich haben wir mit dem Bereich Steinwerder Süd noch eine große Hafenerweiterungsfläche, die auch ein Schlüssel für die zukünftige Entwicklung sein kann. Hier ist man ja auf Seiten der HPA schon lange dabei und sucht nach einem attraktiven Use Case. Der soll natürlich möglichst innovativ sein, Wertschöpfung produzieren, Arbeitsplätze produzieren, nachhaltig und ökologisch sein, Umschlag generieren. Das sind natürlich viele Anforderungen, die da gestellt werden. Und insofern ist es eben bisher noch nicht gelungen, hier die Ansiedlung hinzubekommen, die alle diese Kriterien erfüllt.
Jan Tiedemann, der Hamburger Hafen war ja lange Zeit dafür bekannt, dass er relativ unabhängig von Reedereibeteiligung agiert hat. MSC ist jetzt so der große Wandel. Es gab vorher auch schon Terminalbeteiligung. Wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung perspektivisch anschauen, wir reden über die Westerweiterung, wir reden über Steinwerder Süd. Wenn wir uns auf die Westerweiterung konzentrieren, kann das so jemand wie Eurogate, der ja bekannt ist dafür, dass er auch Reedereien ins Boot hat, alleine stemmen oder ist er da auch angewiesen dazu, dass er sich einen Partner holt?
Ich kann natürlich nur spekulieren. Ich weiß nicht, wie die Finanzkraft und die Planungskapazitäten
aber ist es sinnvoll, sowas alleine zu machen?
Aussehen. Wenn ich raten müsste, wenn ich schätzen müsste, ohne dass ich es weiß, würde ich sagen, Eurogate kann das nicht. Eurogate fehlen dafür das Geld und vielleicht auch die Planungssicherheit, die man durch einen Partner hätte. Und für mein Dafürhalten wäre die Entwicklung der Westerweiterung nur möglich mit Eurogate und einem Partner. Sie wäre natürlich auch unabhängig von Eurogate möglich. Ich glaube, Eurogate behauptet immer, dass diese Fläche ihnen natürlich anheimfallen würde, dass es da irgendwelche Verträge gäbe. Ich glaube, es gibt Absprachen oder Handschläge. Ich weiß nicht.
Gilt ja in Hamburg.
Das gilt, aber da muss man auch ehrlicherweise dann dazu sagen, dass Eurogate auch seit vielen Jahrzehnten nicht geliefert hat, was das angeht. Also der Planfeststellungsbeschluss ist da. Wenn sie das wollten, was würde Eurogate denn aufhalten? Ich sehe nicht, dass Eurogate es ohne einen Partner kann. Also entweder die Fläche wird irgendwann ohne Eurogate entwickelt werden. Das halte ich allerdings für nicht so sinnvoll, weil die Fläche ist dann etwas von der Wasserseite natürlich sehr, sehr gut erreichbar, einer der besten Liegeplätze in Hamburg, die man bauen könnte, direkt rein, erster Liegeplatz, großschifffähig, direkt am Drehkreis, super. Was dann die Bahnanbindung angeht, ist das auch okay, aber es wäre etwas schwieriger, weil man über das Eurogate-Gelände rüber müsste. Es ist eigentlich am sinnvollsten, wenn Eurogate mit im Boot wäre, und ich denke, das wollen die auch. Und da ich glaube, dass sie es alleine nicht können, bleibt ergo übrig, sie müssen es mit einem Partner machen. Jetzt könnte man darüber spekulieren, wer dieser Partner dann sein muss.
CMA, CGM wurde immer wieder genannt.
CMA, CGM wurde immer wieder genannt. Das Messaging, ich bin ja ab und zu mal in Marseille, wir haben relativ gute Kontakte zu CMA, CGM und sprechen mit den Leuten, auch nicht auf täglicher Basis, aber regelmäßig. es wäre eine Reederei, die sicherlich durchaus interessiert wäre. Natürlich erzählen die mir auch nicht alle ihre Geheimnisse und sowas. Und so ist es natürlich nicht. Ich habe den Eindruck, die wären interessiert. Es ist allerdings sehr unterschiedlich, das Messaging, was da an Gesprächen gelaufen ist. Also ich höre von einigen Seiten, ja, natürlich haben wir gesprochen. Und höre ich wieder, nein, nein, nein. Also wir haben uns irgendwo mal auf einen Kaffee getroffen, aber Konkretes gab es nicht. Dann wurde ja teilweise auch wieder berichtet, wir selber haben berichtet, dass die Gespräche offiziell vorbei sind. Dann gibt es wieder Signale, dass sie noch nicht vorbei sind. Also was sich da tut, ist sehr schwer vorherzusagen. Meine Meinung ist, aber das ist nur eine Privatmeinung, es ist eher eine Ansicht als irgendein Wissen, dass Eurogate da ziemlich zügig über die Linie kommen muss mit einem Partner in den nächsten Monaten, weil ansonsten tickt die Uhr auf dem Projekt und ich glaube auch irgendwann, dass die Stadt dann mit Eurogate die Lust und die Geduld verliert, wenn da nichts passiert. Und das glaube ich, es wäre wichtig für Hamburg, es wäre wichtig für Eurogate. Von daher wird man da das Kind irgendwann zum Taufbecken tragen müssen.
Was kostet sowas, wenn man ein neues Terminal mitten in der Stadt für 2 bis 3 Millionen Container pro Jahr herrichten will?
Es ist schwer zu schätzen. Es kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wie man das macht. Also bisher war es in Hamburg immer so, dass die Infrastruktur von der HPA gebaut wurde. Die muss dann angemietet werden, langfristig vom Terminalbetreiber. Der muss dafür allerdings eine kostendeckende Miete tragen. Sonst ist die HPA und die Stadt gleich wieder von der EU unter Beschuss wegen unzulässigen Subventionen. Das Ganze muss sich irgendwie aufgehen. Man kann natürlich auch zu anderen Modellen kommen, wo zum Beispiel der Terminalbetreiber selbst baut. Je nachdem. Wir wissen auch, dass relativ hohe Kosten in Deutschland sind, die ganzen Planungs- und Vorlaufskosten. Die sind ja mit der Planfeststellung zum Glück schon zum größten Teil weg. Wie auch immer, es lässt sich schwer schätzen. Wir reden sicherlich über mindestens 1 Milliarde aufwärts, die man da brauchen. 1 bis 1,5 Milliarden, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass Eurogate dieses Geld rumliegen hat. Wir wissen auch, dass die Reeder dieses Geld aktuell rumliegen haben. Man könnte sicherlich zu irgendeinem 50-50-Joint-Venture kommen, bei dem der Reeder sich in das Eurogate-Terminal in irgendeiner Form einkauft und Eurogate dann dieses Geld nutzt, um da zu investieren, zusammen mit dem Reeder. Der Unterschied ist, dass die Reeder im Moment das Geld haben, solche Sachen noch einfach durchzuziehen. Und die Terminalbetreiber, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie groß die sind.
Sagt Jan Tiedemann im Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Im Hamburger Hafenkonzert sprechen wir heute über das Jahr 2025, wie das aussehen könnte für den Hamburger Hafen und für die Schifffahrt allgemein. Wir waren gerade beim Geld, Jan Ninnemann, Experte in Sachen Hafenentwicklung. Es gab noch kurz vor Ende des vergangenen Jahres, nämlich am 20.12., einen Entschließungsantrag im Bundesrat der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zur langfristigen Sicherung der Hafeninfrastruktur. Heißt, die Küstenländer wollen Geld, mehr Geld vom Bund, weil ja Häfen auch sowas wie systemrelevante Infrastruktur sind. Was sind denn da die Erwartungen im Moment an die Bundesregierung? Wie viel Geld ist zugesagt und was wollen die Länder?
Ja, wir sehen, dass die Häfen vor großen Herausforderungen stehen. Es gibt viel Infrastruktur, die unterhalten werden muss. Allein die Kosten für die Unterhaltung der bestehenden Kaimauern für Neubau sind extrem hoch. Und darüber hinaus müssen die Häfen sich natürlich weiterentwickeln. Gerade wenn die Häfen eben ihre Rolle als Drehscheiben in der Energiewende wahrnehmen wollen, dann sind umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. Das gilt für den Hamburger Hafen, was den Ausbau im Bereich des Sustainable Energy Ports angeht. Das gilt für andere Standorte, Cuxhaven als Hub für die Offshore-Windenergie, Wilhelmshaven als große Energiedrehscheibe und andere Standorte. So, jetzt stellt man fest, dass Hafenfinanzierung in Deutschland grundsätzlich Ländersache ist. Das heißt, die Bundesländer sind dafür zuständig, in die Häfen zu investieren. Und man stellt eben fest, dass die Finanzkraft der Länder eigentlich nicht ausreicht und auch die politische Überzeugungskraft nicht ausreicht, noch mehr Geld aus dem Hamburger Haushalt in den Hafen zu investieren. Und dann ist natürlich der Ruf Richtung Berlin groß. Und natürlich liegen die Argumente auf der Hand. Die Häfen haben eine nationale Aufgabe, nicht nur fürs Thema Energie, sondern auch fürs Thema Außenhandel natürlich, wenn wir an den Containerbereich denken. Und man sieht, dass der Bund aktuell ja nur mit knapp 38 Millionen Euro über alle deutschen Seehäfen hier beteiligt ist. Heißt aber natürlich auch, wenn man mehr Geld vom Bund will, will der Bund mehr Einfluss. Und genau da tun sich die Bundesländer und auch Hamburg natürlich schwer, weil man natürlich gerne selber im Driver Seat bleiben möchte und selber die Leitlinien für die Hafenentwicklung bestimmen will. Insofern auf der einen Seite mehr Geld gerne, mehr Einfluss durch den Bund eher nicht. Und da beißt sich so ein bisschen aktuell die Katze in den Schwanz.
Wie machen das denn andere Länder? Es ist ja, also andere Staaten, ist das da eher nationale Aufgabe? Wir hören immer wieder, gerade aus den Westhäfen in der Nordsee, da hat das eine ganz andere Priorität.
Ja, man vergleicht dann gerne Hamburg auch mit Rotterdam und schaut nach Rotterdam und das auch mit einem gewissen Neid. Und das ist auch nachvollziehbar, denn in Rotterdam ticken die Uhren anders. Der Hafen hat eine deutlich wichtigere nationale Stellung, weil er eben auch einen deutlich größeren Anteil zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt. In Deutschland ist es leider immer so, dass wenn man südlich von Hannover mit Leuten über den Hamburger Hafen spricht, dass eigentlich die Relevanz des Hafens für die deutsche Wirtschaft nicht so ganz bekannt ist, obwohl man in Hamburg massive Anstrengungen unternimmt, eigentlich das immer wieder zu kommunizieren. In Rotterdam ist das klar, der Hafen ist ein nationales Gateway, hat eine nationale Rolle und folglich ist die Bande zwischen der Politik und der Hafenwirtschaft in den Niederlanden deutlich enger und der Hafen hat deutlich andere finanzielle Möglichkeiten. Das sieht man auch am Ausbau Hinterlandinfrastruktur zum Beispiel. Der Rotterdamer Hafen hat eine eigene Güterzugstrecke, um direkt die Waren aus dem Hafen rauszubringen. Das ist das, wovon wir in Hamburg seit Jahrzehnten träumen.
Jan Tiedemann, muss man da nicht die Befürchtung haben, dass nach der nächsten Bundestagswahl mit einer deutlich südlichen Orientierung, sage ich mal vorsichtig, also südlich von Hannover, die Bedeutung des Hamburger Hafens noch weiter unterschätzt wird und noch weniger Geld kommt?
Ich würde dazu sagen, damit leben wir ja schon seit 20, 30 Jahren. Also die Bedeutung des Hamburger Hafens wird ja in Deutschland oder der Häfen in Norddeutschland überhaupt wird in Deutschland unterschätzt. Wie Jan Lindemann schon sagte, ab Hannover orientiert sich die deutsche Politik nach Süden. Die Interessen sind Siemens, BMW, Volkswagen, Mercedes. In Berlin hat noch niemand von der Hala oder von Eurogate gehört. Die Politik guckt ja auch mit einer gewissen Berechtigung auf andere Branchen. Also wir dürfen ja aus Hamburger Sicht nicht vergessen, dass der Hafen nicht alles ist. Was ich dazu sagen würde aber dennoch ist, dass es vielleicht ja schon mal ein Anfang wäre, wenn der Bund zumindest seinen Pflichten nachkommt, also was er ja jetzt schon teilweise nicht tut. Beispiel, die Elbe ist eine Bundeswasserstraße. Die Bundeswasserstraße muss vom Bund instand gehalten werden. Sie können ja mal nachfragen, wie der Bund das macht. Ich glaube, da muss teilweise Hamburg in Vorleistung gehen und Bundesleistungen wahrnehmen und dann hoffen, dass man vom Bund das Geld wiederkriegt, weil die Bundeswasserstraße nicht vernünftig unterhalten wird, weil wir Untertiefen haben, weil wir unterhalb der Solltiefen sind, dass die Schiffe nicht mit den zugesagten Tiefgängen reinkommen, all solche Probleme. Ich glaube nicht, dass wir sehr viel mehr von der Bundespolitik zu erwarten haben, aber wir könnten als Hamburg zumindest mal erwarten, dass die Aufgaben, die man eigentlich schon übernommen hat, tatsächlich auch vernünftig ausgeführt werden. Und dann kommen natürlich Projekte, die nicht unbedingt mit dem Hafen zu tun haben, aber die indirekt auf den Hafen eine Wirkung hätten. Also Niedersachsen sperrt sich mit Klauen und Zähnen gegen die neue Schnellfahrstrecke von Hamburg nach Hannover. Natürlich würden keine Container über diese Strecke fahren, sondern ICEs, aber das würde natürlich erheblich Kapazitäten auf den bestehenden Strecken für den Regional- und Güterverkehr freisetzen, was für Hamburg zum Beispiel sehr wichtig wäre. Also solche Projekte sind vielleicht wichtiger als dann am Ende Geld vom Bund.
Sagt Jan Tiedemann, der Chefanalyst vom Branchendienst Alpha Liner, und wir müssen noch einmal schauen auf Hapag-Lloyd und das tun wir gleich.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir haben schon viel über die Neusortierung der Reedereien, der Allianzen geredet weltweit. Eine der größten Allianzen, die sich jetzt gebildet hat, ist Gemini, Hapag-Lloyd aus Hamburg und die dänische Reederei Maersk tun sich zusammen, fahren auf wichtigen Linien zusammen. Aber was verändert sich dadurch, Jan Tiedemann von Alpha Liner?
Also für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht so tief im Tagesgeschäft der Containerschifffahrt stecken, muss man vielleicht erstmal erklären, was denn diese Allianzen sind. Die Allianzen sind so ein bisschen merkwürdige Konstellationen, wo Reeder miteinander kooperieren in operativen Aspekten, also zum Beispiel in der Fahrplangestaltung, in der Routen- und Netzwerkgestaltung, aber gleichzeitig selbst innerhalb der Allianz noch um die gleiche Ladung konkurrieren. Die gesamte Containerlinienschifffahrt ist von diesen Allianzen dominiert. Aktuell gibt es drei große, die hauptsächlich auf den Ost-West-Linien, also Asien, Europa, Transpazifik unterwegs sind. Die Allianzen haben in der Regel vertragliche Laufzeiten, also man kooperiert zum Beispiel für einen gewissen Zeitpunkt und man hat ein Jahr Zeit, um anzukündigen, ob man aussteigen will. Und nun hat Hapag-Lloyd und Maersk vor rund einem Jahr angekündigt, dass sie aus ihren jeweiligen Allianzen aussteigen. Und was man da verstehen muss, ist, dass die neue Allianz, also Gemini, von Hapag-Lloyd und Maersk nicht nur eine neue Allianz wie alle anderen sein soll, sondern dass man zusätzlich noch versucht, in diesem neuen Setup, in dieser neuen Partnerschaft auch ein neues Konzept von Allianz zu fahren. Das wird also auch eine Allianz anderer Art.
Welches Konzept steckt dahinter? Was ist das Ziel?
Das Ziel ist, dass Hapag-Lloyd versucht, zusammen mit Maersk ein schlankeres Netz an weniger großen Hauptlinien zu fahren und mehr auf Zubringerverkehre, früher wurde das Feeder genannt, Hapag-Lloyd und Maersk nennen das Shuttle Services, zu verlagern. Das ist ein anderes Konzept, das hat seine Vor- und Nachteile. Das wurde am Markt in dieser Form noch nicht so probiert in dem Maßstab. Und es wird sich zeigen natürlich auch, wie das beim Kunden ankommt. Hapag-Lloyd und Maersk versprechen sich eine bessere Auslastung ihrer Schiffe, versprechen sich, dass sie weniger Schiffe brauchen, um die gleiche Menge Ladung zu transportieren. Man erkauft sich das natürlich dann auch mit gewissen Nachteilen, also zum Beispiel häufige Umladeprozesse, also wo ich vielleicht früher direkt von Busan in Korea nach Polen fahren konnte, nach Gdynia oder nach Danzig, werde ich vielleicht in Zukunft einmal in Singapur und einmal in Wilhelmshaven umladen müssen, was natürlich dann auch wieder Kosten produziert.
Aber so richtig begeistert, höre ich so zwischen den Zeilen aus, ist außer den beiden großen Reedereien kaum jemand, oder?
Das ist keine komplette Fehlinterpretation. Es gibt sehr starke Kritik, die vielleicht auch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Containerverkehr wahrnimmt und wie er psychologisch bei Ihnen im Kopf verankert ist. Also wir könnten natürlich annehmen, für mich einen Container von Korea nach Polen zu schicken. Das ist wie, wenn ich einen Brief mit der Post schicke. Wenn ich einen Brief in den Briefkasten schmeiße, dann kommt er irgendwann bei Ihnen an im Briefkasten und Sie sind glücklich, wenn er pünktlich ankommt oder nach ein, zwei Tagen. Es interessiert Sie aber nicht, ob der Brief mit dem LKW ins Logistikzentrum Geesthacht gefahren wurde, von da mit einem anderen LKW an den Hamburger Flughafen, von da nach Shanghai geflogen, wie auch immer. Das interessiert Sie eigentlich nicht. Sie interessiert nur, wo habe ich meinen Brief abgeschickt und wo kommt er an. In der Schifffahrt könnte man sagen, könnte die gleiche Mentalität herrschen. Ich tue meinen Container irgendwo ins System und ich hole ihn irgendwo wieder raus. Und solange das funktioniert, ist mir eigentlich egal, auf welchem Weg und welche Art und Weise die Reederei meine Ladung von A nach B kriegt. Das ist allerdings nicht so, weil vielen Menschen doch wichtig ist, wo fährt mein Container? Das ist meine Ladung. Ich will das Schiff in meinem Hafen sehen. Ich möchte keine Umladeprozesse, weil jeder Umladeprozess ist natürlich potenziell die Gefahr, dass was schief geht, dass der Container beschädigt wird, dass die Ladung liegen bleibt, dass man den Anschluss verpasst sozusagen. Ich sag mal so, das neue Konzept mit Gemini ist eins, das durchaus funktionieren kann, das allerdings gegen die Intuition und die Erfahrung der Containerschiffe bis jetzt funktioniert. Das heißt, es wird kein Selbstgänger sein, sondern es ist ein Konzept, das den Markt erst noch überzeugen muss.
Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben-Jansen hat ja gesagt, der Hamburger Hafen wird eher dann zumindest für dieses Netzwerk zum Nebenhafen, also nicht mehr zum Haupthub. Teilen Sie diese Ansicht? Ist das wirklich so, dass Hamburg verlieren kann dadurch?
Unterm Strich wird Hamburg vielleicht dadurch einen Teil der Ladung von Gemini verlieren. Allerdings darf man nicht vergessen, dass, oder Gemini gibt es ja noch nicht, einen Teil der Hapag-Lloyd-Ladung in diesem Sinne verlieren. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen, dass am Ende der Kunde die Entscheidung trifft. Es ist ja nicht so, dass Gemini den Kunden zwingen kann, mit Gemini zu fahren oder mit Hapag-Lloyd oder Maersk. Wenn der Kunde zum Beispiel auf gewissen Diensten lieber weiter nach Hamburg fahren möchte, kann der Kunde sicherlich durchaus sagen, dann buche ich meine Ladung bei Ocean Network Express oder bei HMM oder bei MSC, die mir das anbieten. Von daher muss man sehen, wie sich diese Mengen da entwickeln werden. Man kann vielleicht auch nicht jede Ankündigung dann von Hapag-Lloyd so 100% für bare Münze nehmen, weil erstens, wie ich schon sagte, der Kunde noch ein Wörtchen mitzureden hat und zweitens Hapag-Lloyd schon immer noch auch eine Hamburger Reederei ist, die eine gewisse Loyalität zum Hamburger Hafen am Ende auch wird zeigen müssen, schlicht weil die Ladung das möchte. Ich glaube, da führt kein Weg im großen Stil an Hamburg dran vorbei. Und das wird vielleicht auch dadurch, vielleicht nicht bewiesen, aber vielleicht ein bisschen unterstrichen, dass Hapag-Lloyd ja durchaus selber an der Hala interessiert war. Also so furchtbar kann Hamburg nicht sein, weil bevor der Hala-Zuschlag dann an MSC ging, wissen wir ja alle, dass Hapag-Lloyd selber das nur zu gerne auch selbst gemacht hat. Und das heißt, man wird sich auch in Hapag-Lloyd vorher ja ausgerechnet haben, dass es nicht so katastrophal schlecht sein kann, über Hamburg umzuschlagen. Also ich würde sagen, ja, aber die Kirche im Dorf lassen bitte.
Jan Ninnemann, BWL-Professor an der HSBA und Hafenexperte. Sehen Sie irgendeinen Zusammenhang zwischen der MSC-Hala-Entscheidung auf der einen Seite und Gemini auf der anderen?
Ich glaube, das fällt zeitlich etwas auseinander, deshalb ist es etwas konstruiert, aber natürlich steckt da eine ganze Menge Musik in dieser Diskussion. Wenn wir so ein bisschen diesen MSC-Deal uns noch einmal anschauen, dann sehen wir, dass natürlich auch Hapag-Lloyd, wir haben es schon angesprochen, auch interessiert war. Und Hapag-Lloyd ja immer das Ziel gehabt hat, auch hier die Mehrheit zu übernehmen, um eben auch klar durchregieren zu können, um Entscheidungen auch wirklich treffen zu können. Das wollte man aus Hamburger Sicht nicht, weil die Politik letztlich immer die Oberhand behalten wollte. Aus Hapag-Lloyds Sicht hätte das total Sinn gemacht und es wäre sehr charmant gewesen. Wir haben im Laufe dieses Hafenkonzerts schon darüber gesprochen, dass die Reeder in den letzten Jahren viel Geld verdient haben, dass die Reeder sich vertikal integriert haben, das heißt zunehmend eben auch in Terminalbeteiligung investiert haben und andere Reeder sind da schon ein bisschen weiter als Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd hat diesen Strategiewechsel erst vor kurzem vorgenommen, zu sagen, wir gehen mehr in die Vertikale, wir bauen eigene Terminalbeteiligung auf. Und da wäre natürlich so eine Terminalbeteiligung am Hamburger Hafen die absolute Perle in diesem Netzwerk gewesen. Insofern hätte das nicht nur für Hapag-Lloyd, sondern auch für Hamburg einen extremen Charme gehabt. Nun hat Hapag-Lloyd diese Terminalgesellschaft gegründet mit Sitz in Rotterdam, was für den Hamburger Hafen tatsächlich sehr schade ist, muss man sagen. Denn gerade die Stadt als Anteilseigner bei Hapag-Lloyd, bei der Hala, hätte natürlich hier auch bestimmte Synergien zusammenführen können. Das finde ich ist so ein Dilemma, das wir in Hamburg haben, dass die Stadt Beteiligung an unterschiedlichen Akteuren hat, aber diese Beteiligung eigentlich nicht synergetisch genutzt werden und auch nicht abgestimmt agieren, sondern dass man das Gefühl hat, dass es hier Silostrukturen gibt, die eigentlich nicht miteinander interagieren, dass hier eben bestimmte Synergien liegen bleiben. Insofern wäre der Weg, Hapag-Lloyd hier nach Hamburg zu holen, ein guter Weg gewesen. Diese Chance ist vertan und schauen wir, was das nun bedeutet für den Hamburger Hafen.
Eine der größten Reedereien weltweit, Nummer 2, je nachdem wie man zählt, ist die chinesische Reederei COSCO. China als Handelspartner für den Hamburger Hafen, ja grundsätzlich sehr von Bedeutung. Herr Thielemann, wie schätzen Sie das ein? Wird die Rolle Chinas so stark bleiben können hier bei uns in Hamburg?
Also ich sehe nicht, dass die Rolle Chinas im Hamburger Hafen so furchtbar stark aktuell ist.
Aber es ist der größte, mit Abstand die meiste Ladung, die hierher kommt.
Ladung aus China generell, ja. Ich dachte jetzt, wir rekurrieren speziell auf COSCO. Gut, COSCO hat einen Minderheitsanteil von knapp 25% an einem der vier großen Hamburger Terminals. Die Ladung aus China wird der dominante Player im Ost-West-Markt bleiben. Da brauchen wir jetzt nichts vormachen. Wir haben in den letzten Jahren natürlich gesehen, dass auch in China Löhne und Produktionskosten steigen und das teilweise in einigen Bereichen, also zum Beispiel in der Produktion von Bekleidung, Schuhen etc., aber auch in anderen Bereichen, Produktion von China nach Südostasien, also zum Beispiel Länder wie Vietnam und Thailand, abgewandert ist. Da wird sich sicherlich einiges ändern und der Markt ist ständig in Bewegung. Ich glaube allerdings, dass für die vorhersehbare Zukunft China einfach der wichtigste Handelspartner bleiben wird. Aufgrund seiner schieren Größe, aufgrund seiner schieren Wirtschaftsmacht, dadurch, dass China die Werkbank der Welt in den letzten 20, 30 Jahren geworden ist, da wird es prozentuale Verschiebungen hier und da geben. Aber an China als Nummer 1 für die nächsten 10, 20 Jahre führt, glaube ich, für mein Dafürhalten kein Weg vorbei.
Nun feiert ja schon die jetzige US-Regierung einen zunehmend härteren Kurs gegen China, gegen chinesische Unternehmen, wie eben COSCO zum Beispiel, die große Reederei. Diese Woche die Nachricht, dass man COSCO und andere chinesische Werften zum Beispiel auf eine schwarze Liste gesetzt hat, wegen Verbindungen zum chinesischen Militär. Kann man schon einschätzen, was das bedeuten wird, dieser verschärfte Kurs?
Man kann auch wenige Tage oder knapp 2 Wochen vor der Amtseinführung von der zweiten Trump-Regierung in den USA, glaube ich, noch überhaupt nichts dazu sagen. Da kommen im Moment sehr, sehr schrille Töne. Da ist auch sehr viel Aktionismus dabei. Man kann generell bei Herrn Trump nie sagen, wie er in 2 Tagen reagieren wird. Ich glaube, das ist auch ein Teil seiner Stärke, seine Unvorhersehbarkeit. Also, dass er auch sehr, sehr schnell reagieren kann und dass es nicht planbar ist, was die USA machen. Es ist auf jeden Fall eindeutig, dass die USA und vielleicht Europa einen etwas kritischeren Ton gegenüber China eingenommen haben und auch kritische Positionen beziehen, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass man sich eingestehen muss, dass wir uns lange die Welt sehr bequem gemacht haben. Wir haben sehr, sehr gerne aus China sehr, sehr kostengünstig importiert. China hat für Centbeträge Sachen hergestellt, die hier Eurobeträge gekostet hätten. Wir haben alle davon profitiert. Große Teile des Schiffbaus sind nach China abgewandert. Hapag-Lloyds neueste Schiffbestellungen kommen alle aus China, weil das preislich einfach unschlagbar geworden ist. Das heißt, wir wollen natürlich sehr gerne davon profitieren, solange es uns nützt. Und irgendwann erreicht es dann ein Ausmaß, wo wir sagen, oh, das hat ja auch andere negative Auswirkungen. Die Leute kaufen ja weniger Volkswagen jetzt, die kaufen jetzt chinesische Autos. Jetzt ist es uns auf einmal nicht mehr so recht. Ich glaube, da müssen wir irgendwann als Europa oder als westliche Welt einen Weg finden, wie wir uns generell zu positionieren. Das ist nicht nur ein Problem der Schifffahrt. Ob China jetzt in der Schifffahrt dominant ist, würde ich sagen, als Herkunftsland der Ladung ja. Im Schiffbau ja, mit Einschränkung. Im Reedereiwesen und im Reedereibetrieb noch nicht so sehr. Da gibt es da ein Konzert von 10 großen Reedereien und 2 davon sind in chinesischer Kontrolle. Und da müsste man mal die umgekehrte Sicht anstrengen. Also zum Beispiel aus chinesischer Sicht, die 3 größten Reedereien sind alle europäisch oder vielleicht sogar die 4 größten Reedereien mit Ausnahme von Costco. Die USA als einer der größten Importeure haben überhaupt keine Reederei von Weltruf. Also da ist vielleicht auch da sind die Alarmglocken vielleicht ein bisschen lauter angegangen als in Europa.
Jan Ninnemann, die internationale Schifffahrt leidet zunehmend unter der politischen Entwicklung weltweit. Es ist gerade angesprochen worden, in 8 Tagen tritt Trump seine 2. Amtszeit an. Redet der tatsächlich nur oder macht er auch wahr, was er sagt? Was glauben Sie, Stichwort Panama-Kanal?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Jan Tiedemann hat es gerade schon gesagt, die Stärke von Trump ist seine Unvorhersehbarkeit. Insofern wird man dann sehen, was von dem, was er ankündigt oder was er an spontanen Äußerungen tätigt, dann tatsächlich auch Realität wird. Sicherlich müssen wir uns darauf einstellen, dass sich einige Dinge verändern werden und das wird natürlich die Weltwirtschaft, den Welthandel betreffen und wird damit auch Rückwirkungen auf die Schifffahrt und die Häfen haben. Was das genau sein wird, kann man noch nicht genau absehen. Natürlich gibt es einige Spannungsfelder, die sich die stärker in den Fokus rücken. Das ist die China-Taiwan-Frage, wo man sicherlich sehen wird, wie China dann in den nächsten Jahren reagiert und natürlich die Russland-Frage. Aber natürlich gibt es auch noch andere Krisenherde, auf die Trump vielleicht Einfluss nehmen wird und die auch für die Schifffahrt relevant sind. Schauen wir auf die Situation im Nahen Osten. Wir sehen, dass die großen Containerschiffe seit mittlerweile über einem Jahr nicht mehr den direkten Weg über das Rote Meer und den Suezkanal nehmen, sondern den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung. Wenn sich das wieder umkehrt, weil sich die Situation im Nahen Osten verändert, haben wir auch direkte Rückwirkung wieder auf die Schifffahrt und die Schifffahrtsmärkte. Und ich glaube, wir haben eingangs schon mal drüber gesprochen, nicht alle Krisen sind immer ganz schlecht für die Schifffahrt. Und ich glaube, dass die Schifffahrt von dieser Situation massiv profitiert hat, zumindest die Reedereien, weil eben diese Krise im Nahen Osten dazu geführt hat, dass auf einmal Tonnage knapp geworden ist, die Frachtraten nach oben gegangen sind und die Reedereien eigentlich dadurch eher einen positiven Effekt gehabt haben.
Was ist denn Ihre Prognose, wenn ich mal die Frage an beide stellen kann, gerade Stichwort Rotes Meer? Die großen Reedereien müssten eigentlich wöchentlich Geschenkpakete an den Jemen schicken, sagen danke, dass ihr uns da diesen Weg versperrt. Wir verdienen im Moment gerade gutes Geld, aber eigentlich kann es ja nicht im Interesse der Gesamtwirtschaft sein, oder? Muss man das nicht mal wirklich dann zeitnah auch wieder umkehren?
Ja, natürlich. Der direkte Weg übers Rote Meer und den Suezkanal ist der natürliche Weg und natürlich macht es Sinn, auch aus Sicht der verladenden Wirtschaft möglichst kurze Transitzeiten zwischen Asien und Europa zu haben. Natürlich haben die Reeder davon profitiert, von diesen längeren Laufzeiten und der knapperen Ressource Schiffsraum. Aber natürlich aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, Jan Tiedemann hat da vielleicht auch eine Perspektive zu, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wäre es gut, wenn wir den direkten Weg in naher Zukunft dann wieder nehmen können.
Ich denke, man kann schon sagen, dass die Reedereien kein großes Eigeninteresse haben, wieder zum Suezkanal und zum Roten Meer zurückzukehren. Das wird sicherlich früher oder später passieren. Und wir hoffen natürlich auch aus ganz allgemeinen Gründen,
dass auch aus Umweltgründen,
aber auch aus menschlichen Gründen, dass da Frieden in der Region möglichst bald wieder einzieht. Aber rein intrinsische Motivation der Reeder, möglichst schnell wieder durchs Rote Meer und den Suezkanal zu fahren, gibt es nicht, weil sie sich mit der Situation der Umleitung rund um Afrika über das Kap der Guten Hoffnung recht gut arrangiert haben, weil das planbar ist und weil es tatsächlich den Reedereien auch erlaubt hat, durch die Verknappung des Angebots die Preise anzuziehen, sodass diese ganzen Umleitungen unterm Strich aktuell ein Plus für die Reedereien sind.
Wir haben seit mehr als 2 Jahren Krieg in der Ukraine und viele in Europa und auch darüber hinaus sorgen sich, ist das wirklich alles? Gibt es möglicherweise noch mehr Krieg in Europa? Stichwort Russland als Aggression für die NATO. Russland ist, so sehen wir das zumindest in der Ostsee, ja schon durchaus aktiver geworden, auch mit Schiffen, hat eine Schattenflotte aufgebaut, um Sanktionen zu umgehen. Jan Thielemann, wenn man sich das mal anschaut, diese Schattenflotte, Tanker, die unterwegs sind, um Öl zu exportieren, Gas zu transportieren, das eigentlich gar nicht aus Russland ausgeführt werden soll. Inwieweit ist das eine Gefahr für die weltweite Schifffahrt, nicht nur aus Umweltgründen?
Das lässt sich sehr, sehr schwer sagen, weil man halt, wie der Begriff Schattenflotte schon nahe liegt, sehr wenig darüber weiß, welche Schiffe da genau wo unterwegs sind und was da eigentlich wirklich passiert.
Aber Sie haben ja einen guten Überblick eigentlich mit Ihren Daten, oder?
Man muss erstmal sagen, dass Russland im Wesentlichen auf weltweiter Ebene ein Produzent von Rohstoffen ist, von Erzen, von Mineralien, von Öl und Gas. Und dass Russland in der Container, also in der Linienschifffahrt, eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das, was wir bei der Schattenflotte sehen, das geht es ja um den Handel und diesen grauen Handel mit eigentlich sanktionierten, im Wesentlichen Rohstoffen, also Öl, auch weniger Erzkohle, Getreide, sondern im Wesentlichen geht es um Öl und Gas da. Dass da ein sehr erheblicher Handel, wo auch dreimal über die Bande gespielt wird, stattfindet. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass Russland durchaus ja noch Öl in größeren Mengen und auch Gas verkaufen kann an Länder, die nicht an den Sanktionen teilnehmen.
Ich glaube, die haben noch nie so viel Gas verkauft wie heute.
Genau, und dass zum Beispiel in diesen Ländern diese Produkte, Öl und Gas, dann indirekt einfließen in Sachen, die wir wieder kaufen. Also es ist ja nicht nur der Fall, dass wir vielleicht direkt das Öl kaufen, das meinetwegen aus Rohöl aus Russland nach Indien geht, da raffiniert wird und wir kaufen es dann aus Indien als Petroleum oder als Diesel oder als sonst was. Es steckt ja auch in Produkten, also zum Beispiel steckt in Energie. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen die bittere Erkenntnis durch, dass sich in einer komplett durchglobalisierten Welt heutzutage Länder nicht mehr hundertprozentig sanktionieren lassen, solange nicht jedes andere Land auf der Welt mitmacht. Und das Szenario, dass jeder an so einem Boykott mitarbeitet, können wir uns abschreiben. Also das wird nicht mehr passieren. Die BRICS-Staaten, China, Indien, Brasilien, Russland, die haben ganz andere Interessen als zum Beispiel die Europäische Union oder die USA.
Lass uns mal einen Blick auf den Hamburger Hafen werfen und die Bedrohung, die da aus dem Osten auf uns zukommt. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir viel gehört darüber. Die NATO bereitet sich darauf vor, dass möglicherweise in 3, 4, 5 Jahren Russland so weit ist, dass man auch über die Ukraine und darüber hinaus gucken kann. Und dass das bedeutet, dass man auch den Hamburger Hafen für Truppenverlegung von Seiten der NATO in Anspruch nehmen muss. Jan Ninnemann, wenn man sich anschaut, ist der Hamburger Hafen auf solche Szenarien vorbereitet eigentlich, dass man wieder ein quasi im weitesten Sinne ein Militärhafen wird?
Ja, leider muss man sagen, er bereitet sich darauf vor. Und wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen lauscht, dann sieht man, dass das ein Thema wird im Hamburger Hafen. Ist ja ein Thema Militärbasis, das lange, Gott sei Dank, muss man sagen, für uns in Hamburg kein Thema war. Man sieht, dass entsprechend Vorbereitungen und Überlegungen dazu anstehen. Wir haben vor einigen Wochen den britischen Flugzeugträger im Hamburger Hafen als Gast gesehen. Das war natürlich kein Zufall, sondern das war eben auch der Versuch, Stärke zu demonstrieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, welche Infrastrukturen braucht man im Hamburger Hafen für dieses Worst-Case-Szenario, muss man ja sagen. Und da haben wir natürlich einige Herausforderungen, wenn man sich vorstellt, wir wollen in großem Umfang Material verlegen, vielleicht aus den USA über den Hamburger Hafen. für Einsätze an einer potenziellen Ostfront. Dann brauchen wir Ro-Ro-Rampen. Die haben wir eigentlich gar nicht in großem Maße, weil wir kaum große Multipurpose-Terminals haben, die über Ro-Ro-Rampen verfügen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass vielleicht dann die Kreuzfahrt-Terminals auf einmal eine wichtige Rolle spielen, weil man vielleicht größere Truppenbewegungen auch mit Passagierschiffen, mit sogar Kreuzfahrtschiffen, da gibt es ja Pläne bei den Amerikanern, dann auch machen wir. Da haben wir in Hamburg Infrastruktur. Das heißt, man ist gerade in Hamburg schon sehr genau dabei, die Infrastruktur, die wir im Hamburger Hafen zu durchleuchten und zu schauen, was ist wofür geeignet und wo müssen wir vielleicht auch noch nachjustieren.
Wo sehen Sie denn, Jan Ninnemann, eine Chance für den Hamburger Hafen, Stichwort Energiewende?
Ja, der Hamburger Hafen muss sich auf jeden Fall in Zukunft diversifizieren. Wir sehen, dass wir sehr stark vom Containerumschlag abhängig sind. 2/3 des Gesamtumschlags sind Containerumschlag. Und wir müssen uns auf die Suche machen nach neuen Betätigungsfeldern. Energie ist ein wichtiges Stichwort. Wir sehen, dass die Energiewende dazu führen wird, dass wir in massivem Maße neue Energieträger importieren werden in den nächsten Dekaden. Das betrifft Wasserstoff, Wasserstoffderivate. Auch wenn im Moment so ein bisschen diese Wasserstoffblase nicht platzt, aber zumindest ein bisschen ins Schlingern gerät, würde ich schon davon ausgehen, dass wir uns mit Blick auf die nächsten 10, 20 Jahre auf den Weg machen müssen, Importkapazitäten für neue Rohstoffe, für neue Energieträger zu schaffen, auch Möglichkeiten zu schaffen, alternative Kraftstoffe auch selbst zu produzieren oder zu importieren. Und da haben wir im Hamburger Hafen gute Möglichkeiten. Da haben wir aber natürlich auch einen großen Transformationsbedarf. Wir haben große Teile, die von der Mineralölwirtschaft belegt worden sind oder belegt sind mit Tanklagern, mit Raffinerien, die natürlich auch über Altlasten verfügen. Und hier müssen wir uns auf den Weg machen, möglichst zügig hier erste Schritte in der Transformation zu machen. Das heißt, wie gelingt es uns, entsprechende Kapazitäten zu schaffen für neue Energieträger. Da kann man bestimmte Tanklager auch benutzen oder umrüsten. Da können wir bestehende Pipeline-Netze nutzen. Da profitieren wir auch davon, dass wir in Hamburg Pipeline-Anbindungen haben und auch Industrien haben, die im Grunde Nachfrager sind für diese neuen Energieträger. Insofern hat Hamburg da eine gute Position, aber man darf eben hier auch die Position nicht verschlafen, sondern muss jetzt hier am Ball bleiben und sehen, dass man hier die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, um davon auch zu profitieren in Zukunft.
Wer muss da Treiber sein, der Bund oder die Stadt Hamburg selbst? Beziehungsweise, das klingt alles sehr teuer, diese Transformation, wer soll das bezahlen?
Da sind wir wieder in der Diskussion, die wir vorhin schon hatten. Natürlich muss es eine ureigene Aufgabe, ein ureigenes Interesse von Hamburg sein, hier den Hafen entsprechend zu transformieren, fit für die Zukunft zu machen. Dafür bedarf es erheblicher Mittel, die man vielleicht aus Hamburger Sicht nicht alleine stemmen kann. Da kommt dann der Bund und die Forderung an den Bund wieder ins Spiel. Aber natürlich ist es eben nicht nur die Stadt selber, die jetzt die entsprechenden Leitplanken setzen muss, damit sich der Hafen entwickeln kann und von diesen neuen Potenzialen profitieren kann, sondern geht es natürlich auch darum, die großen Stakeholder im Hamburger Hafen, das heißt die Umschlagbetriebe, die in diesen Bereichen aktiv sind, mit ins Boot zu holen und gemeinsam die Projekte anzuschieben. Da gibt es einige Projekte schon, die vielversprechend sind und natürlich gilt es hier, diesen Weg weiter zu beschreiten.
Stichwort Energietransformation in der Schifffahrt, Jan Tiedemann von Alpha Liner. Gibt es da schon so eine Tendenz, was sich abzeichnet als die Energiequelle der Zukunft? Oder wird es dann doch wieder sein, ein Mischmasch?
Ich will jetzt nicht spitzfindig sein, aber wir müssen mal schauen, was denn eigentlich Energiequelle heißt, weil eigentlich das, was beim Schiff in den Tank kommt, ist ja nur der Energieträger. Wo die Energie dann herkommt, fossil, anders erzeugt, das ist ja nochmal eine andere Frage. Im Moment ist es so, dass alle großen Reedereien sich auf die Fahnen geschrieben haben, bis zu einem Stichtag CO2-neutral zu werden. Das kann teilweise 2040, 2050 sein. Einige sind da etwas ambitionierter als andere. Aber dass Dekarbonisierung auf den Plänen der Reedereien steht und auch verfolgt wird, das ist klar. Jetzt muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist erstmal der Energiebedarf eines Schiffes. Ein Schiff, das fährt, braucht dafür irgendeine Form von Energie und nicht wenig, weil ein Schiff ist groß, da sind Kühlcontainer an Bord, die brauchen 10, 11 Kilowatt pro Container, da sind aber nicht eine an Bord, da sind 2000 an Bord davon. Das sind schon erhebliche Energiemengen Und ein Schiff von 200.000 Tonnen von China nach Hamburg zu fahren, das braucht unterm Strich eine erhebliche Menge an Energie. Der erste Schritt muss natürlich erstmal sein, den primären Energieverbrauch pro Schiff herunterzukriegen. Das gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist durch modernere, effizientere Schiffe. Und der andere Weg, und das ist der einfachste Weg, ist dadurch langsamer zu fahren. Weil der Energiebedarf, das wissen wir alle vom Autofahren, steigt exponentiell, je schneller sie fahren. Also als Beispiel ein Schiff, das mit 25 Knoten durch die Meere fährt, verbraucht locker das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache von einem Schiff, das mit 19 Knoten, also unwesentlich langsamer durch die Gegend fährt. Dann können wir darüber reden, welchen Treibstoff wir benutzen. Einige Reedereien haben sehr, sehr stark auf Methanol gesetzt, also einen flüssigen Treibstoff, im weitesten Sinne eine Form von Alkohol. Andere haben auf LNG, also Flüssiggas, gesetzt als alternativen Treibstoff. Und inzwischen scheint sich der Konsens durchzusetzen, mit wenigen Ausnahmen, dass das keine konkurrierenden Treibstoffe sind, sondern dass eigentlich viele Wege nach Rom führen und dass man auf mehrere Pferde setzen muss, wenn man am Ende überhaupt die relativ ehrgeizigen Ziele der Energieeinsparung schaffen will. Dann müssen wir gucken, kriegen wir den Energiebedarf der Schiffe runter, das ist das eine, und den Energiebedarf, den die Schiffe dann noch haben, wie decken wir den? Wie erzeugen wir diese Treibstoffe? Erzeugen wir die synthetisch? Mit Solarkraft? Mit Windkraft? Mit Atomkraft? Ist denn Atomkraft grün oder ist sie nicht grün? Sie stößt zwar kein CO2 aus, trotzdem ist sie nicht sehr beliebt in Deutschland. Da öffnen sich dann die nächsten Fragen, wo wir diese Energie überhaupt dann herkriegen. Das ist allerdings keine Sache, die wir in ein, zwei Jahren entscheiden, sondern es ist ein weltweites Problem und eine Generationenaufgabe.
Viel zu tun in Sachen Energiewende und im Hamburger Hafen und viele, viele Fragen, die ich noch habe und die in dieser Sendung nicht gestellt werden können, denn wir sind am Ende. Vielen Dank, Jan Tiedemann von Alphaliner und Jan Ninnemann von der HSBA und Hafenberater. Meine Herren, ich schlage vor, wir verabreden uns zum Jahresende für eine neue Runde dieser Art hier im Hamburger Hafenkonzert. Vorerst vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit einem Blick auf das gerade begonnene Jahr in Sachen Schifffahrt und Hamburger Hafen.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche feiern wir ein bemerkenswertes Jubiläum.
Seit 50 Jahren gibt es die Schiffsbuchhandlung Fuchs. 1975 war die Eröffnung, damals noch am Rödingsmarkt. Inzwischen ist der Familienbetrieb in die Shanghai-Allee in der Hafencity umgezogen. Tochter Maike Fuchs hat den Laden von ihren Eltern übernommen. Wie das Geschäft mit den maritimen Büchern heute läuft und warum der Standort Hafen so wichtig ist, darüber mehr im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag, morgens ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr.
Und wenn Sie diese oder andere Hafenkonzertsendungen noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das in unserem Hafenkonzert-Podcast. Alle Infos dazu gibt es bei uns im Internet unter ndr.de/90.3 und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch mal rein.
Sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Tschüss für heute, das sagen Dietrich Liemann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.